Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Immer strebt ihr. Gestern, heute und morgen. Auch Hans-Jürgen Bartsch vom Hörsaal. Jetzt streben wir nach einer neuen Verkehrspolitik. Findet ihr die alte noch gut?
Höher, weiter, schneller.
Abschaffung sämtlicher Geschwindigkeitsbegrenzung. Das Auto wird also immer attraktiver, immer schwerer, immer doller. Freie Fahrt für freie Bürger.
Der Freizeitverkehr ist ein bedeutender Wirtschaftszweig, das vergessen wir häufig.
45 Millionen PKWs im Moment zugelassen, Tendenz weiter steigend.
Wer will sich eigentlich noch einen privaten PKW leisten müssen?
5, 6, 7, 800 Kilometer ohne tanken, einfach losfahren.
Die Vision ist die hocheffizient organisierte CO2-neutrale Smart City. Da fährt dann hier mal ein E-Roller, dort ein E-Bus und natürlich die berühmt-berüchtigten E-Fahrräder, die Pedelecs.
Von Verkehrswende keine Spur.
War's gut, dass wir Dieselfahrzeuge entwickelt haben? Was haltet ihr von SUVs, Dominanzfahrzeuge, wie sie Wissenschaftler nennen? Ach, und was haltet ihr von den vielen Parkplätzen und Tiefgaragen in den Städten? Sollen wir noch nach mehr streben und sie alle weiter ausbauen, weil der Autoverkehr doch so zunimmt? Immer noch mehr? Bis zu welcher Schmerzgrenze? Und zu Lasten von dringend benötigtem Wohnraum? Na, jetzt mal langsam. Nach all dem, was ich hier genannt habe, haben wir sehr wohl gestrebt. Und zumindest fanden wir das so richtig klasse. Doch schon Goethe ließ Gott im Faust sagen, es irrt der Mensch, solang er strebt. Hatte Goethe recht? Müssen wir mit dem ganzen Quatsch nicht endlich aufhören? Irgendwie schon scheinen die Gedanken aufzubrechen. Wir beginnen ganz allmählich über Elektrofahrzeuge nachzudenken, über kleinere Wagen, die nicht mehr so weite Distanzen schaffen, die sich mit anderen teilen lassen und die miteinander pfiffig kommunizieren, ohne den Turbo anzuschmeißen und zu hupen mit der eingebauten Message: Hallo, jetzt komm ich. Nein, meint Professor Oliver Schwedes von der Technischen Universität Berlin. Bei uns dominiere immer noch das olympische Motto höher, schneller, weiter. Obwohl der Mensch, der strebt, schon längst an seine Grenzen des Strebens gestoßen sei. Seinen Vortrag am 1. September 2016 auf der Berliner Sommeruni hat er genannt: Integrierte Verkehrssysteme, technische Vision oder politische Herausforderung. Kürzer sprechen wir von Smart Cities. Hört sich cool an, doch Schwedes fragt, was meinen wir eigentlich damit? Oder noch besser, zu welchem Zweck wollen wir jetzt plötzlich nach Smart Cities streben? Darüber mache sich unsere Gesellschaft noch viel zu wenige Gedanken. Anders natürlich der Hörsaal auf Deutschlandfunk Nova. Wir nehmen uns hier eine ganze Stunde Zeit dafür.
Wir leben in wunderbaren Zeiten. Zumindest in Deutschland. Ja, vergessen Sie mal für einen Augenblick die anderen europäischen Länder, Großbritannien, Polen, Ungarn, Griechenland, Spanien. Deutschland ist eigentlich der Fels in der Brandung. Wir sind wirtschaftlich gut aufgestellt. Es boomt an allen Ecken und Enden. Die deutsche Automobilindustrie hat Verkaufszahlen wie noch nie. Trotz Krise, Automobil-VW-Krise ist ja eigentlich eine Automobilkrise der deutschen Automobilindustrie, wissen wir. Und die Steuereinnahmen sprudeln, sind flutartig. Man hat das Gefühl, die Politik weiß gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Geld. Also Deutschland geht es gut. Und warum ist das so? Ja, weil wir sind fleißig. Die Deutschen sind fleißig. Und alle paar Minuten entwickeln wir Innovationen. Ja, das ist das Thema. Wir müssen Innovationen entwickeln, sind aufgerufen, Innovationen zu entwickeln. Wir tun das auch ganz fleißig. Zugegeben, wenn Sie genau hingucken, sind die meisten Innovationen, die als Innovation bezeichnet werden, keine Innovation. Nicht alles, was als Innovation daherkommt, ist tatsächlich eine Innovation. Nehmen Sie den Elektroverkehr, die Innovation schlechthin. Über 100 Jahre alt. Das Elektroauto war vor dem Verbrenner da, wie Sie vielleicht wissen. Aus Sicht des Verbrenners ist das Elektroauto ein Rückfall, also eine Regression, keine Innovation. Das ist aber egal, das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir nach Innovationen streben. Ja, das motiviert uns, das treibt uns an. So ähnlich wie mit den Exzellenzinitiativen. An jeder Ecke eine Exzellenzinitiative. Das hat ganz eng damit zu tun, wir alle wollen exzellent sein, wir alle wollen Innovationen schöpfen, um unsere Exzellenz zu dokumentieren. Wir können nicht alle exzellent sein oder Exzellenzin am Ende des Tages, ist auch egal. Aber wir bemühen uns alle sehr, exzellent zu sein, nach Innovationen zu streben, um unsere Exzellenz zu beweisen. Und das ist das Wichtige. Und deswegen steht Deutschland so erfolgreich da, wirtschaftlich und in jeder anderen Hinsicht auch. Früher hätte man hier kritisch von Selbstdisziplinierung, Biopolitik gesprochen, also der Zurichtung, der individuellen Zurichtung jeden Einzelnen unter die Imperative kapitalistischer Verwertungsinteressen. So hätte man das früher genannt. Unter Ausbeutung, von Ausbeutung hätte man gesprochen und dergleichen mehr. Ich hoffe, Sie wollen mir nicht jetzt schon das Wort entziehen. Okay. Ja, ich korrigiere das ja jetzt. Das waren die kritischen Anmerkungen zu diesem Streben nach immer mehr Innovation und Exzellenz. Das wissen wir heute besser. Und von Ausbeutung war die Rede in der Vergangenheit und dann wurde und wird heute teilweise verwiesen auf die Heerscharen studentischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier an der TU Berlin, deren letzte Lohnerhöhung vor 15 Jahren erfolgt ist. Aber das ist nicht richtig, dass wir so kritisch auf diese Entwicklungen schauen. Wir wissen es heute besser. Selbstdisziplinierung ist tatsächlich, das wissen wir heute, Selbstverwirklichung, ganz klar. Wir verwirklichen uns selbst und Biopolitik ist Selbstoptimierung bis hin zur Transplantation von was auch immer. Und Ausbeutung ist natürlich nichts anderes als gesellschaftliche Wertschöpfung. Sie merken die Begrifflichkeit, ganz andere Begrifflichkeit, die Sie verwenden und sofort haben Sie eine ganz andere Sicht auf Deutschland. Das ist viel positiver. Stellen Sie sich vor, ich fordere Sie auf, an Ausbeutung sich zu beteiligen. Haben Sie auch keine Lust, sind Sie auch gar nicht motiviert. Aber wenn ich Ihnen sage, ich zahle Ihnen auch noch was dafür, wenn auch wenig, wie im Falle der studentischen Hilfskräfte, sich an der gesellschaftlichen Wertschöpfung zu beteiligen, ja, das sind Sie doch sofort dabei, nicht? Mit Freude und Eifer. Darum geht es. Darum geht es und deswegen sind wir so erfolgreich. Das Ergebnis ist, und deshalb leben wir in wunderbaren Zeiten, überall smarte Menschen in noch smarteren Cities und das alles schließlich auch noch integriert. Und da bin ich schon fast bei meinem Thema. Kurz, alle unser Streben ist heute auf die innovative Integration in smarte gesellschaftliche Verhältnisse gerichtet. Diesbezüglich stellt sich mir nur eine Frage und das mache ich zur Leitfrage meines heutigen Vortrags. Warum? Mit welchem Ziel und zu welchem Zweck eigentlich betreiben wir das? Meine These, die ich heute am Beispiel der integrierten Verkehrssysteme entwickeln möchte, lautet, dass wir uns über den Sinn und Zweck unseres Strebens zu wenig Gedanken machen. Und das wiederum erklärt, warum wir uns am Ende des Tages immer wieder die Augen reiben und wundern, dass wir gemessen an den selbstformulierten Ansprüchen, nicht an irgendwelchen Utopien, sondern an selbstformulierten politischen Ansprüchen, dass wir gemessen an diesen selbstformulierten Ansprüchen in der Sache kaum weiterkommen. Und das gilt in ganz besonderem Maße für den Verkehrssektor, wo wir seit Jahrzehnten auf der Stelle treten. Der Verkehr ist neben der Energiewirtschaft, der Industrie und den privaten Haushalten der einzige Sektor, in dem die CO2-Emissionen weiter steigen. In anderen Sektoren haben wir eine Stagnation erreicht oder einen Rückgang erreicht, nicht im Verkehrssektor. Diese weiter steigenden CO2-Emissionen sind das Alleinstellungsmerkmal des Verkehrssektors. Das müssen wir erstmal so zur Kenntnis nehmen. Ich muss eine Einschränkung machen, es gibt noch einen weiteren Sektor, den habe ich hier jetzt nicht erwähnt, das ist die Landwirtschaft. Die ist ähnlich problematisch. Die Rindviecher, Sie haben davon gehört, die produzieren die anderen beiden klimarelevanten Gase neben dem CO2, das Methangas und das Lachgas bei ihren Verdauungsprozessen. Die furzen ja die ganze Zeit Methan. Das ist ein sehr aggressives klimarelevantes Gas, 20 Mal so aggressiv wie das CO2. Und die rülpsen das Lachgas. Sie kennen den französischen Käse, Le Vache qui rit, ne? Daher kommt das, mit der lachenden Kuh vorne drauf. Und das ist 200 Mal so aggressiv wie das CO2. Und das führt dazu, dass die Landwirtschaft, dass dieser Sektor für den Klimawandel genauso relevant ist und in zunehmendem Maße, weil immer mehr Menschen immer mehr Fleisch essen wollen. Auch das ist eine Herausforderung. Wollte ich nur mal erwähnt haben, jetzt können Sie sich überlegen, ob Sie weniger Fleisch essen wollen oder weniger Auto fahren, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, oder ob Sie das überfordert. Aber es sind viele andere Baustellen neben dem Verkehr, den ich heute hier als Herausforderung vorstellen möchte. Kommen wir also zurück zum Verkehr. Das Problem ist zum einen die bis heute währende enge Kopplung von Wirtschaftswachstum und Verkehrswachstum. Wirtschaftswachstum geht im Wirtschaftsverkehr immer mit Verkehrswachstum einher, bis heute. Wir haben lange Debatten über 20 Jahre und länger, wie kriegen wir eine Entkopplung hin, Wirtschaftswachstum, dass es nicht einhergeht mit Verkehrswachstum. Haben wir bis heute nicht hingekriegt. Ist umstritten, ob das überhaupt möglich ist. Der berühmte Joghurtbecher ist so ein Beispiel, das immer wieder zitiert wird. Die Produktion des Joghurtbechers, die Produktionskette des Joghurtbechers, die also mehrere tausend Kilometer erfordert, bis der Joghurtbecher bei uns im Regal landet, über Ländergrenzen hinweg, wenn die Palette, in der er transportiert wird, produziert wird, an anderer Stelle als das Plastikgefäß und die Ingredienzien und so weiter. Oder die Nordseekrabbe ist auch ein schönes Beispiel, das führe ich immer gerne an. Die Nordseekrabbe, die Sie im Urlaub so gerne poolen vor Ort, ne, an der Nordsee, wenn Sie viel Zeit haben in der Freizeit. Im Alltag möchten Sie das nicht. Ist das nervig, das Pool? Ne? Die wollen sie die gepoolt kaufen. Ne? Deswegen wird die Nordseekrabbe von der Nordsee nach Marokko transportiert, dort von flinken, kostengünstigen kleinen Händchen gepoolt, Frauen in riesigen Hallen, die poolen, und dann wieder zurücktransportiert, damit sie sie bequem genießen können. Das letzte Beispiel, so ein globales Beispiel, die sogenannte Fließweste. Da gibt es ein schönes Kinderbuch, das gebe ich immer meinen Studierenden zu lesen, ohne natürlich zu sagen, dass es ein Kinderbuch ist, aber das ist sehr schön beschrieben. Der Weg, der Produktionsweg der Fließweste, ist globaler, also um den halben Globus rum mindestens, besteht zum größten Teil aus Erdöl, da fängt es mit an, dann werden diese Kunststoffe da produziert, dann werden die genäht, wieder mit fleißigen, flinken Händchen, Bangladesch und anderswo, bevor sie dann bei uns im Regal landen, dass wir sie kaufen können, dann in der Altkleidersammlung irgendwann. Und da ist ja auch wieder ein Geschäft draus gemacht worden, dann werden die nämlich verschifft nach Afrika und da verkauft. Das ist so richtig mafiöse Strukturen mittlerweile. Also dann da verkauft, nicht verschenkt, die Fließweste. Und dann kommt die sogar wieder zurück mittlerweile. Das auch noch in Form von toten Flüchtlingen, die an die europäischen Küsten eingespült werden. Ja. Kurz, nationale, internationale und globale Arbeitsteilung ist notwendigerweise mit Verkehr verbunden. Die räumliche Desintegration durch Arbeitsteilung, wie ich sie geschildert habe, muss durch Verkehr reintegriert werden, sonst funktioniert das Ganze nicht, sonst funktioniert dieses Produktionsmodell nicht. Dazu haben immer schon integrierte Verkehrssysteme beigetragen. Das ist überhaupt nichts Neues. Wird oftmals in der aktuellen Debatte so getan, jetzt kommt die große Integration. Ja, ein Eisenbahnsystem ist ein hochgradig integriertes Verkehrssystem. Ja, die schienengebundenen Nahverkehrssysteme sind hochgradig integrierte Verkehrssysteme, immer schon gewesen. Selbst der motorisierte Individualverkehr, der Straßenverkehr, ist ein hochgradig integriertes Verkehrssystem. Wenn Sie sich mal kurz überlegen, was Sie alles benötigen, damit Sie da sich den Straßen bewegen können, nicht nur die Straßeninfrastruktur, Sie brauchen Tankstellen, Raststätten, Sie brauchen Krankenhäuser, wenn Sie mal einen Unfall haben, Sie brauchen Pannenhilfen und. Sonst würde das alles gar nicht funktionieren, wenn Sie sich nur einen Augenblick vorstellen würden. Eine Sache davon wäre nicht vorhanden. Und das muss aufeinander abgestimmt sein. Das ist nichts Neues und es wird sich weiter integrieren, ganz klar. Aber die Hoffnungen, die da reingelegt werden, die sind aus meiner Sicht stark übertrieben. Und das möchte ich ein wenig darlegen. Denn all diese integrierten Verkehrssysteme der Vergangenheit und der Gegenwart und meine These auch der Zukunft haben bis heute nicht daran geändert, dass in Verbindung mit dem immer weiter gesteigerten quantitativen Wirtschaftswachstum auch das Verkehrsaufkommen unaufhaltsam zunimmt. Und da habe ich vom Wirtschaftsverkehr gesprochen, von den Logistikketten, diese enge Verknüpfung, die ich hier geschildert habe mit Bezug auf den Wirtschaftsverkehr, gilt aber in ähnlicher Weise für den Personenverkehr. Das machen wir uns kaum noch bewusst, wie sehr etwa der Freizeitverkehr, der mittlerweile 40% des gesamten Verkehrsaufkommens ausmacht, wie sehr der Freizeitverkehr mit dem Wirtschaftswachstum verbunden ist. Freizeit ist ja keinesfalls nur Leisure Time, ne? Also freie Zeit. Sie praktizieren in der Freizeit ja nicht nur Müßiggang und liegen faul auf der Haut. Sie nutzen die Freizeit ja, um sich selbst zu verwirklichen, selbst zu optimieren, um dann gestärkt und optimiert wieder einen Beitrag zu leisten für die gesellschaftliche Wertschöpfung. Der Freizeitverkehr ist ein bedeutender Wirtschaftszweig, das vergessen wir häufig. Und sie alle sind angehalten, sich darin zu bewegen, um zu konsumieren. Das ist Teil der eingangs erwähnten Selbstverwirklichung. Oder es ist doch Selbstdisziplinierung und Selbstoptimierung. Und es ist doch was mit Biopolitik zu tun. Und ganz im Sinne des übergeordneten Ziels der gesellschaftlichen Wertschöpfung. Wir wollen nicht von Ausbeutung sprechen. Und wie Sie sich darin bewegen, das bestimmen nicht Sie, sondern die Unternehmen der Freizeitindustrie bestimmen das, die sich räumlich und arbeitsteilig ausdifferenziert haben und im heftigen Wettbewerb zueinander stehen. Eine organisierte verkehrliche Reintegration, vielleicht sogar unabhängig vom privaten Pkw, findet bisher kaum statt. Es gibt Ausnahmen, kommen gerade von Hiddensee, da dürfen Sie nicht mit dem Auto fahren. Fahrrad, Pferdekutschen, haben Sie mal 30 Grad, die stinkenden Pferdeäpfel. Ist auch nicht schön, ja, also immer Vor- und Nachteile, aber immerhin kein Pkw. Das funktioniert auch, aber nicht im großen Maßstab offensichtlich. Wollen wir das bisher nicht, sondern nur in der Freizeit. Zur Erinnerung also an dieser Stelle noch einmal. Einerseits haben wir integrierte Verkehrssysteme immer schon gehabt und auch heute und auch in Zukunft zur globalen Integration von Wirtschaftsprozessen. Das funktioniert wunderbar, hochgradig effizient. Ja, gar keine Frage. Andererseits fehlt eine verkehrliche Integration im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung des Freizeitverkehrs. Von der Ausnahme mal abgesehen. Der eine oder andere von Ihnen wird das nachvollziehen können. Pendlerdistanzen, die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gezwungen sind, auf sich zu nehmen. Hier ist der Zusammenhang von Wirtschaftsentwicklung und Verkehrsentwicklung wieder evident. Und er wird noch verstärkt durch den bis heute anhaltenden individuellen Wunsch nach dem Leben im Grünen, das berühmte Eigenheim, das dann wieder nur funktioniert mit dem privaten Pkw, weil sie es anders gar nicht verkehrlich erschließen können. Einer gerade erschienenen Studie des Bundesinstituts für Bau, Stadt und Raumordnung zufolge entsteht der größte Teil der momentan im Bau befindlichen Wohnungen. Sie wissen, es wird gerade wieder viel gebaut, in den nächsten Jahren soll noch mehr gebaut werden. Diese Wohnungen werden vor allem im suburbanen Raum gebaut. Von wegen Renaissance der Stadt. Oder wie der neue Diskurs heißt, Landflucht. Alles so Hoffnungsträger, ne? Alle werden in Zukunft in der Stadt wohnen und dann kommen die integrierten Verkehrssysteme und dann sind wir alle Verkehrsprobleme los. Hier sollte ich vielleicht schon präziser werden und so formulieren, wir bekommen keine Renaissance der Stadt und all die Vorteile, auch die verkehrlichen Vorteile, die damit vermeintlich verbunden sind, wenn wir sie nicht wollen. Die Stärke unseres Wollens wiederum manifestiert sich in politischen Handlungen. Und diese notwendigen politischen Handlungen im Sinne einer Renaissance der Stadt sind bis heute nicht zu erkennen. Es gibt keine politische Strategie, die Verkehrs- und Stadtentwicklung oder Siedlungsentwicklung oder Raumentwicklung im Sinne einer Renaissance der Stadt zusammenführt. Auch hier in Berlin nicht. Wir haben Eifer, vielleicht sogar Übereifer im Bereich der Wohnungsbaupolitik, aber darüber werden verkehrspolitische Einsichten der letzten Jahrzehnte oftmals vergessen, geschweige denn, dass Verkehr, Stadtentwicklung, Siedlungsentwicklung zusammengedacht werden. Stattdessen wird die hier beschriebene Entwicklung den bis heute anhaltenden Trend zu immer mehr Langstrecken fortsetzen. Immer mehr Menschen müssen Wege über 100 Kilometer zurücklegen. Alle Trendstudien sagen, das wird in Zukunft noch zunehmen. Im Ergebnis entsteht heute über 80% des Verkehrsaufkommens in der Region. In der Region. Wir hingegen sprechen immer von Smart Cities. Ich habe noch nie gehört, dass mal jemand von einer Smart Region gesprochen hat. Das ist zu erklären, weil keiner eine Vorstellung davon hat, wie so eine Smart Region aussehen soll. Mit all den Schwierigkeiten, die nämlich damit verbunden ist, in so einer Region mit nachhaltigen Verkehrsangeboten zu bedienen. Das hat alles seine Gründe. Da redet man nicht gerne drüber, weil man keine Vorstellung davon hat, bis heute, wie das aussehen könnte. Smart City ist einfach. Smart City haben wir schon. Ja, Deutschland, meisten Städte mit gutem Nahverkehrssystem, das sind im Grunde schon Smart Cities. Wir haben es nur früher anders genannt, jetzt nennen wir Smart Cities und wir treiben das weiter voran und das ist auch gut so, gar keine Frage. Aber die Region ist eigentlich die eigentliche Herausforderung. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unser alltägliches Verkehrsverhalten bis heute den olympischen Idealen folgt. höher, weiter, schneller. Da sind wir bei dem Rot wieder, ne, der sich darüber, genau darüber mokiert hat. Dieses höher, weiter, schneller. Immer mehr. Quantitatives Wachstum. Dabei steht höher für mehr Verkehr, weiter für immer längere Distanzen, die überwunden werden müssen, und schneller für die dazu erforderliche anhaltende Beschleunigung. In derselben Zeit immer größere Distanzen überwinden. Die Wegezahl bleibt immer gleich. Die Zeit bleibt immer gleich, die sie aufwenden. Das ist nur möglich, weil sie immer schneller unterwegs sein können. Unser alltägliches Verkehrsverhalten ist also das Produkt eines Lebensstils, der uns durch einen vermeintlich naturwüchsigen Prozess arbeitsteiliger auf ökonomisches Wachstum gerichteter und über Wettbewerb vermittelter Marktintegration aufgezwungen wird. Und an dieser Marktintegration sind integrierte Verkehrssysteme wesentlich beteiligt, wie ich hoffentlich deutlich machen konnte. Waren sie immer, sind sie und werden sie in Zukunft sein. An dieser Stelle spreche ich bewusst von erzwungenem Verkehr, weil sich die Frage stellt, wer will denn zum Beispiel immer größere Pendlerdistanzen zurücklegen? Vor ein paar Jahren gab es gleich zwei große Studien zwei großer Krankenkassen, die die gesundheitlichen Folgen von Pendlerbewegungen untersucht haben, aufgezeigt haben. Wer will sich eigentlich noch einen privaten Pkw leisten müssen? Ist teuer, so ein Ding, und wird immer teurer werden, diese Art von Mobilität. Wer will noch, dass der größte Teil des öffentlichen Stadtraums mit Stehzeugen belegt ist und damit anderen Nutzungen entzogen wird? Diese und andere Fragen unseres alltäglichen Lebensstils betreffend werden immer häufiger aufgeworfen. Und es ist auch kein Zufall aus meiner Sicht jedenfalls, dass zur selben Zeit die Olympischen Spiele zunehmend diskreditiert werden. Es wurde nur noch nicht begriffen, dass dem eine systemische Ursache zugrunde liegt und kein Skandal, wie immer wieder behauptet wird. Das Doping ist nur der Ausdruck dessen, dass die olympischen Ideale jedes menschliche Maß verloren haben. Wir wissen, dass die körperliche Leistung allein durch Training nicht weiter gesteigert werden können. Die physiologischen Grenzen sind uns bekannt. Und das im griechischen Sinne Tragische daran ist, dass dies auch nicht wiederhergestellt werden kann. Es sei denn, jetzt kommt's, es sei denn, wir instrumentalisieren den Menschen weiter im Sinne der ihm zunehmend fremden Ideale, die sich immer mehr gegen ihn selbst richten. Also die gesundheitlichen Folgen, eingedenk, auf die ich nicht näher eingehen muss, die mit Doping, Anabolika zu tun haben. Diese Strategie würde eine weitere technische Verfeinerung erfordern und wäre im Ergebnis mit zunehmender Entfremdung verbunden. Also doch Biopolitik an dieser Stelle. Selbstoptimierung kann auch zu Entfremdung führen, offensichtlich. Sie sind mit Doping nicht mehr Herr ihrer selbst. Diesbezüglich sehe ich eine direkte Analogie zum Verkehrssystem. Auch hier können wir die aktuelle Wachstums- und Beschleunigungsspirale durch technische Innovationen weitertreiben. Integrierte Verkehrssysteme sind hier das Stichwort. Integrierte Verkehrssysteme als die Anabolika eines Lebensstils des immer höher, weiter und schneller. Ist das das Ziel? Und wenn nicht, was ist die Alternative? Ist die Frage. Die Bestandsaufnahme der aktuellen Verkehrsentwicklung ist ebenso klar wie unstrittig. Wir befinden uns nicht auf einem nachhaltigen Entwicklungspfad. Das ist das Statement der Europäischen Kommission seit vielen Jahren, Weißbuch 1 des Verkehrs, Weißbuch 2 des Verkehrs, bis in die jüngste Gegenwart hinein. Und das gilt umso mehr mit Blick auf die globale Entwicklung. Sollten alle Menschen weltweit so leben wie wir in Deutschland, würden wir in 2050 die Ressourcen von 3 Erden verbrauchen. So der Living Planet Report, also der berühmte ökologische Fußabdruck. Nur 2 konkrete Zahlenbeispiele, die das veranschaulichen sollen aus dem Bereich des Verkehrs. Nehmen die Kfz-Zulassungszahlen in Ländern wie China und Indien weiter zu wie bisher, wird die Zahl der Kfz weltweit von heute 1 Milliarde auf 2 Milliarden in 2030 wachsen und 3 Milliarden in 2050. Allein China würde dann so viel Erdöl benötigen, wie wir heute weltweit verbrauchen. Ist das denkbar, geschweige denn wünschbar, ist hier die Frage. Denkbar ist es, so zumindest Hans-Joachim Schellnhuber, der Direktor des Potsdam-Institut für Klimaforschung, in seinem jüngst erschienenen sehr lesenswerten Buch Selbstverbrennung, der bezeichnende Titel Selbstverbrennung. Und da schreibt er und entfaltet das, was ich jetzt hier nicht machen kann, aber zeigt das sehr schön auf. Zitat: Unter massivem finanziellen, technologischen und politischen Einsatz ließe sich das auf Verbrennung gegründete Konsumzeitalter um viele Dekaden verlängern. Das ist also machbar. Da werden jetzt einige aufatmen. Das ist machbar. Wir können so weitermachen wie bisher. Das ist eine Strategie. Ich glaube, die ist zurzeit dominant. Wenn wir die Schiefergase ausbeuten, die noch auszubeuten sind, wenn wir die Ölsender ausbeuten, die noch auszubeuten sind, und wenn China allein seine Kohleressourcen ausbeutet, die angeblich, so habe ich letztens noch gelesen, 200 Jahre reichen, lassen Sie es 100 sein, reicht ja auch. Das ist ein Entwicklungspfad. Wenn wir das Ganze allerdings, und das ist meine normative Grundannahme an dieser Stelle, wenn wir das als Problem betrachten, diesen Entwicklungspfad, und uns Gedanken darüber machen, wie wir das verhindern können, wie wir das als Herausforderung begreifen können und welche Alternativen es gibt, dann müssen wir in eine andere Richtung denken. Und da will ich nochmal einige Bewältigungsstrategien oder Nachhaltigkeitsstrategien, kann man es auch nennen, anführen, an die erinnern, die es schon lange gibt, drei an der Zahl, um dann anschließend nochmal einen eigenen Gedanken anzuführen, in welche Richtung wir in Zukunft über diese drei Bewältigungsstrategien hinaus nachdenken sollten. Die dominante Bewältigungsstrategie heute ist auf technologische Innovationen gerichtet, mit dem Ziel, die gesellschaftliche Organisation insgesamt effizienter zu gestalten. Das heißt auch, das Verkehrssystem effizienter zu gestalten, indem man zum Beispiel sparsame Automotoren entwickelt. Diesbezüglich hat die deutsche Automobilindustrie in den letzten Jahrzehnten viel erreicht. Ich sage das ohne jeden Zynismus, ne, an dieser Stelle. Nein, Sie müssen das differenziert betrachten. Es ist ein Schweinesystem auf der einen Seite, aber die haben auch viel erreicht, was diese Effizienzgewinne angeht. Ganz klar, ist gar keine Frage. Das muss man unterscheiden. Allerdings wurden die relativen Effizienzgewinne, die über Jahrzehnte eingefahren wurden, bisher immer wieder durch das absolute Verkehrswachstum aufgefressen. Und das ist der Grund dafür, dass wir hier nicht weitergekommen sind. Der neue Hoffnungsträger in diesem Zusammenhang, wenn es um die technologischen Innovationen geht, sind die Informations- und Kommunikationstechnologien. Durch die Digitalisierung der Stadt soll eine umfassende Vernetzung erfolgen und die Integration von Verkehrs-, Energie- und Kommunikationsnetzen ermöglichen. Die Vision ist die hocheffizient organisierte CO2-neutrale Smart City. Die Smart City steht heute stellvertretend für integrierte Verkehrssysteme. Der Smart City-Diskurs ist geprägt durch Unternehmen, die entsprechende technische Produkte vertreiben. Und ein Vorreiter in diesem Zusammenhang ist das Unternehmen Siemens, das unter der Überschrift Complete Mobility weltweit integrierte Verkehrssysteme verkauft. Und an dieser Vermarktung integrierter Verkehrssysteme beteiligt sich auch intensiv die Wissenschaft. So pflegt die TU Berlin nicht nur enge Kooperation mit Siemens, sondern hat auch gleich einen ständigen Siemens-Mitarbeiter vor Ort. Zusammen mit der Stadt Berlin rufen die TU Berlin und Siemens dann regelmäßig zu Wettbewerben auf, um mit den Ideen von Studierenden die Smart City Berlin voranzutreiben. Was ist von diesem Hoffnungsträger der Informations- und Kommunikationstechnologien zu halten? Kurz zurückblicken historisch in die Geschichte der Informations- und Kommunikationstechnologien. Das ist ja auch kein neues Thema, ist ja auch keine Innovation im eigentlichen Sinne. Beim Telegrafen angefangen, über das Telefon bis zum Internet schon erwähnt wurde, dann schwang da immer die Hoffnung mit, dass man sich nicht mehr auf den Weg machen müsse, um mit den Liebsten zu kommunizieren oder wen auch immer zu begegnen. Und im Ergebnis würde dann weniger Verkehr entstehen. Das war immer die Hoffnung, vom Anfang an. Das genaue Gegenteil ist eingetreten. Jetzt erklären Sie mir mal, warum wir heute wieder so viel Hoffnung haben und so viel Hoffnung legen in das Internet und die vermeintlich neuen Informations- und Kommunikationstechnologien. Wenn Sie zurückblicken, historisch zurückblicken, erblicken Sie eine historische Genealogie der Enttäuschung, was das betrifft. Immer wieder wurde der Traum, sich nicht bewegen zu müssen, um mit anderen zu kommunizieren, enttäuscht. Zuletzt in den 90er Jahren als Echtzeitinformationssysteme schon einmal als Hoffnungsträger einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung gehalten. Schon damals hatte der Beirat des Bundesverkehrsministeriums vor zu großen Erwartungen gewarnt. Trotzdem wurden groß angelegten Verbundprojekten wie Mobilität in Ballungsräumen viele Millionen Euro investiert. Wenn wir der externen Evaluation glauben dürfen, die bis heute vom verantwortlichen Bundesministerium geheim gehalten wird, ohne messbaren Erfolg. Vor diesem Hintergrund erscheint einem die aktuelle Smart-City-Debatte als Déjà-vu. Und auch der aktuelle Stand steht in keinem Verhältnis zu dem medialen Hype um die Smart-City. So heißt es in einer jüngst erschienenen international vergleichenden Studie zur Smart-Cities, die das schon zitierte Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung herausgegeben hat, zusammenfassend, ich zitiere, insgesamt bleibt festzuhalten, dass eine digitale Revolution derzeit nicht in Sicht ist. Wohl aber eine schleichende digitale Vernetzung von Wirtschaft, Stadtregierung, Forschungsinstituten und Zivilgesellschaft mit teils starken Nebenwirkungen und ungewisser Zukunftsprognose. Wer langfristiger Nutznießer dieser Entwicklung sein wird, bleibt abzuwarten. Die Entwicklung einer nationalen Strategie scheint notwendig, um die Digitalisierung der Stadt nicht in die ganz falsche Richtung laufen zu lassen. Zu dieser Strategie gehört auch, die Region und den Raum mitzulenken, mitzugestalten. Da haben wir wieder die Region, die die eigentliche Herausforderung darstellt, nicht die Stadt, aus verkehrlicher Sicht, aus verkehrsplanerischer, aus verkehrspolitischer Sicht. Mit Blick auf das Verkehrssystem lässt sich ergänzen, dass bis heute auch keine nationale, geschweige denn eine europäische verkehrspolitische Strategie zu erkennen ist, die auf ein integriertes Verkehrssystem zielt, im Sinne einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung. Bezüglich der hier nur grob skizzierten Effizienzstrategie lässt sich also festhalten, technische Innovation ist gut, das soll hier nochmal unterstrichen werden. Es geht nicht darum, Technikkritik zu betreiben, technische Innovation ist gut, ist wichtig. Effizienzgewinne sind gut. Integrierte Verkehrssysteme sind auch gut. Alles gut. Allerdings hat diese Effizienzstrategie allein in der Vergangenheit nicht zu einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung geführt. Und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass dies in Zukunft anders sein wird. Wie gut vor diesem Hintergrund, vor diesem etwas enttäuschenden Hintergrund, wie gut, dass es noch eine weitere Bewältigungsstrategie gibt, eine weitere Nachhaltigkeitsstrategie. Dabei handelt es sich um den Anspruch, möglichst ressourcenschonend zu wirtschaften. Also jede Form des Recyclings etwa zählt dazu. Allerdings reicht der Anspruch bei den Verfechtern dieser Strategie noch weit über das einfache Recycling hinaus. Die Vertreter dieser Effektivitätsstrategie sind nicht zufällig Chemiker, die sich zum Ziel gesetzt haben, neue Materialien zu entwickeln, die immer wieder neu in künstlich geschaffene Stoffkreisläufe gespeist werden können. Analog zu den natürlichen Stoffkreisläufen würden wir dann gar keine Ressourcen mehr verbrauchen, sondern sie immer wieder von Neuem nutzen können. Auch hier die Frage, wo stehen wir heute? Beispiel VW Golf, zu 40% recycelt, immerhin. Aber die meisten Stoffe können Sie einmal recyceln. Dann ist Schluss. 40% und das in der Regel einmal. Da stehen wir heute. Also auch hier sei noch einmal betont, um Missverständnissen vorzubeugen. Recycling ist gut, die Einsparung von Ressourcen ist gut und es ist gut, weiter in diese Richtung zu denken. Gar keine Frage. Weitere wichtige Bewältigungsstrategie neben der Effizienzstrategie. Aber sowohl die Erfolge der Effizienzstrategie wie die Fortschritte der Effektivitätsstrategie haben bisher nicht zu einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung geführt. Wie gut, Sie werden es ja ahnen, dass wir noch eine dritte Bewältigungsstrategie anführen können. Die dritte Strategie problematisiert den eingangs erwähnten und von Rot aufgespießten exzessiven Lebensstil bezogen auf die Verkehrsentwicklung. Das höher, weiter, schneller und verfolgt eine Verhaltensänderung, geht also sozusagen ans Eingemachte. Wer will sich vorschreiben lassen, dass er sein Verhalten ändern soll? Ganz heikles Thema, ganz unbeliebte Strategie auch genau deswegen. Ne? Also es trifft auf heftigste Widerstände, ganz klar, weil wir ja uns alle selbst verwirklichen. Da soll uns mal keiner erzählen, wie wir uns zu verwirklichen haben, nicht? Und selbst optimieren, soll uns mal keiner zwingen zu irgendetwas. Ne? dass wir uns selbst zwingen, selbst disziplinieren, selbst optimieren, in wessen Sinne auch immer, ist eine ganz andere Geschichte. Aber es hilft alles nicht, das immer wieder zu sagen, wenn es hart auf hart kommt, gibt es da große Widerstände. Wenn es um die Frage geht, welches andere Leben, welchen anderen Lebensstil können wir uns vorstellen, ist sinnvoll im Sinne einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung. Anders als die vorangegangenen beiden Strategien, die den aktuellen Lebensstil nicht in Frage stellen. Das ist nochmal wichtig, wichtiger Unterschied. Die anderen beiden Strategien und die Vertreter sagen, wenn wir nur die Effizienz weit genug steigern, Weizsäcker ist zum Beispiel Faktor 4, Faktor 5, Faktor 7, ich glaube jetzt bei Faktor 10 mittlerweile. Also wenn wir die Effizienz weiter steigen, können wir den Lebensstil fortsetzen, sogar auch noch steigern. Ja, ist ein anderes Ziel, eine andere Vorstellung, eine andere Strategie, ja, ein anderer Glaube, wie man diese Herausforderungen, die ich beschrieben habe, bewältigen kann. Oder auch die Effektivitätsstrategie. Wenn Sie tatsächlich den Punkt erreichen sollten, der offensichtlich noch sehr weit entfernt liegt, dass wir irgendwann mal diese künstlichen Materialien haben, diese künstlich geschaffenen Stoffkreisläufe, dann haben wir kein Ressourcenproblem mehr. Dann ist egal, ob wir 3 oder 4 oder 5 Erden verbrauchen. Also verbrauchen wir dann gar nicht mehr. Wir nutzen Ressourcen und nutzen sie immer wieder von neuem. Die machen sich keine Gedanken über Verhaltensänderungen, brauchen die nicht, weil in ihrem Modell das gar keine Rolle spielt. Wir können mit diesem Lebensstil weitermachen, wir können ihn sogar noch steigern. Das würde in dem Rahmen funktionieren. Das funktioniert bei der dritten Strategie nicht. Die sagen, erste, zweite, schön und gut, wir brauchen die dritte. Wir müssen zusätzlich ergänzend auch über eine andere Organisation von Verkehr und damit verbundene Verhaltensweisen, ein anderes Mobilitätsverhalten nachdenken. Das Ziel besteht darin, den Verkehr nicht nur effizienter zu gestalten und effektiver abzuwickeln, sondern darüber hinaus insgesamt auch im Ergebnis weniger Verkehr zu erzeugen. Abschließend möchte ich nochmal betonen, dass es nicht darum geht, die eine Strategie gegen die andere auszuspielen. Es gibt nicht die Strategie, sondern in der Nachhaltigkeitsphilosophie seit den 80er Jahren war immer vorgesehen, dass alle drei Nachhaltigkeitsstrategien, die ich hier nochmal skizziert habe, die, wie Sie sehen, auch nicht neu sind, seit Jahrzehnten eigentlich bekannt sind, dass die parallel, gleichzeitig verfolgt werden sollten. Es ist leider so, auch hier, dass es eben Vertreter der einen oder anderen Strategie gibt, die sich gegenseitig behakeln und sagen, Effizienz ist Kappes, wir müssen auf Effektivität setzen und umgekehrt. Ja, ich sage hier nochmal ausdrücklich, wir müssen eigentlich alle drei Strategien verfolgen, um im Ergebnis zu einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung zu kommen. An einem Beispiel vielleicht nochmal ganz konkret, was das heißt. Nehmen wir das Beispiel Elektroverkehr. Wie müsste denn dann nachhaltiger, im Sinne der drei Nachhaltigkeitsstrategien, nachhaltiger Elektroverkehr aussehen oder ein nachhaltiges Elektroauto? Ist das Elektroauto effizient? Hochgradig effizient. Elektroauto hat einen Wirkungsgrad von mehr als 90% der Energien werden auch umgesetzt. Wenn Verbrenner sind, wenn es hochkommt, 30%. Der Rest, das wissen Sie, können Sie in der Pfeife rauchen, beziehungsweise wird für die Heizung genutzt, also wird als Wärme abgegeben, der Energie, die der Verbrenner verbraucht. Das ist beim Elektroauto anders. 90% Effizienz, das ist schon gut. Wie sieht es mit der Effektivität aus? Ja, Recycling, VW Golf, Verbrenner. Da ist kein Unterschied zwischen dem Elektroauto. Im Gegenteil, wir haben eigentlich gar keine richtige Ahnung, wie wir diese neuen Materialien, die für die Akkumulatoren notwendig sind, die seltenen Erden und andere, wie wir die nachher recyceln. Werden fleißig produziert, wir wissen noch gar nicht, was machen wir danach damit. Also hier sind wir blank und bei der Suffizienzstrategie oder Verhaltensänderung, würde ich sagen, sind wir auch noch blank. Oder? Haben wir neue Verkehrskonzepte entwickelt, wo das Elektroauto ein Mobilitätsbaustein unter vielen ist und ganz anders, vielleicht kollektiv genutzt wird, sehe ich nicht. Aber selbst wenn wir das verfolgen würden, stellt sich aus mir nochmal eine weitergehende Frage, die ich hier in den Raum stellen möchte, die, wenn ich das richtig sehe, kaum gestellt wird. Nämlich die Frage, die sich am Ende des Tages stellt, wie können Verhaltensänderungen unter den gegebenen Strukturen und einer Entwicklungsdynamik des Höher, Weiter, Schneller überhaupt umgesetzt werden? Ja, wenn Sie in Räumen wohnen, die überhaupt nicht anders zu erreichen sind als mit dem Pkw zum Beispiel, kann ich von Ihnen nicht erwarten, dass Sie Ihr Verhalten ändern und auf einmal mit der U-Bahn fahren, wenn es die nicht gibt. Nur mal ein Beispiel zu nennen. Worauf setzen wir im Zusammenhang mit dem Elektroverkehr? Auf das kleine Kurzstreckenauto, was kollektiv genutzt wird, oder auf die große Rennreiselimousine, die privat genutzt wird? Ein integriertes Verkehrssystem können Sie sowohl für die Variante Kurzstreckenauto konzipieren, wie für die Variante Rennreiselimousine. Integriertes Verkehrssystem können Sie für beide Varianten konzipieren. Dabei handelt es sich aber um jeweils grundverschiedene Konzepte, die völlig unterschiedliche Zielvorstellungen verfolgen. Im Falle der Rennreiselimousine setzen wir den Entwicklungspfad des höher, weiter, schneller fort. Die Variante des kleinen Kurzstreckenautos würde einen Paradigmenwechsel erfordern. Weniger hoch, weniger weit, weniger schnell, beziehungsweise Verkehrsreduktion, kürzere Distanzen, geringere Geschwindigkeiten. Aktuell zeichnet sich aus meiner Sicht kein Trend zum Kleinwagen ab, aber weltweite Wachstumsraten bei SUVs. Der Elektroverkehr wird nicht zum Anlass genommen, neue integrierte Verkehrskonzepte zu entwickeln im Sinne einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung. Vielmehr werden die altbekannten Verkehrssysteme elektrifiziert. Da fährt dann hier mal ein E-Roller, dort ein E-Bus und natürlich die berühmt-berüchtigten E-Fahrräder, die Pedelecs, die jetzt so beliebt sind und vielfältig gekauft werden, die auch dazu führen, dass diejenigen, die die kaufen, dann auf ihr Auto verzichten. Das weiß noch keiner. Und was man machen muss, damit das so kommt und die Pedelecs tatsächlich der berechtigte Hoffnungsträger für eine nachhaltige Verkehrsentwicklung sind, darüber wird nicht gesprochen. Diese Frage wird nicht gestellt. Und auch die Elektrifizierung der Autos bemisst sich an den alten Maßstäben des höher, weiter, schneller. Der Benchmark in dem Zusammenhang ist die Rennreiselimousine von Tesla und die Überwindung möglichst großer Distanzen mit Schnellladestationen. Ich gestehe ein, ich war selbst an so einem Projekt beteiligt. Asche auf mein Haupt. Ich zitiere: Tesla will mit einer hochgerüsteten Version seines Autos ein Zeichen für Elektromobilität setzen. Die neu angekündigten Fahrzeuge der Limousine Model S mit größeren Batterien beschleunigen von 0 auf 100 Stundenkilometer in 2,5 Sekunden, sagte Firmenchef Elon Musk. Nur zwei Straßensportwagen weltweit könnten schneller beschleunigen: LaFerrari und Porsche 918 Spyder. Sie seien aber im Gegensatz zu den Teslas keine in Serie produzierten Wagen, erklärt Musk stolz. Damit stellte Tesla nun die schnellsten Serienautos der Welt her. Zitat Elon Musk: Das ist ein Zeichen dafür, dass Elektroautos die Zukunft sind. Frage auch an meiner Stelle, um hier wieder den Spielverderber zu geben: Was ist das für eine Zukunft? Ja, und ist das die Zukunft, die wir wollen und die im Sinne einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung ist? Aber Sie sehen, welche Spannbreite sich auftut, wenn man mal kurz darüber nachdenkt, was man alles aus Elektroverkehr machen kann. Das ist ein Extrem auf der einen Seite. Dazwischen gibt es ganz viele Schattierungen. Verbinden Sie diese Entwicklung, diese Vision von Gurus wie Musk und anderen, verbinden Sie diese Entwicklung noch mit dem autonomen Fahren, was ja jetzt der neueste Hype ist, dann können Sie in Zukunft mit dem privaten Elektroauto noch größere Distanzen zurücklegen, während Sie die Zeit sinnvoll nutzen. Ja, es animiert Sie viel mehr, das Auto zu nutzen, noch größere Distanzen zurückzulegen, wenn Sie die Zeit sinnvoll nutzen können. Ist doch klar. Das ist heute das Argument zum Wechsel vom Auto auf die Bahn, weil man in der Bahn die Zeit sinnvoll nutzen kann. Wenn Sie das im nächsten Auto machen können, dann ist das Argument auch weggefallen. Eine Vision von vielen, das muss nicht die Zukunft sein, gar keine Frage. Ich will ja nur Zukünfte eröffnen sozusagen. Sie können sich Alternativen selbst denken. Aber man sollte immer alle Optionen mitdenken, um Gespür dafür zu bekommen, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, welche politischen Rahmenbedingungen gesetzt sein müssen, damit am Ende des Tages eine nachhaltige Verkehrsentwicklung rauskommt beim Vorantreiben des Elektroverkehrs. Nun ist es nicht so, dass das Wachstumsparadigma, auf dem diese ganze Verkehrsentwicklung fußt, ich hatte den engen Zusammenhang von Wirtschaftswachstum, quantitativem Wirtschaftswachstum und Verkehrswachstum erwähnt, dass dieses Wachstumsparadigma noch nie kritisch diskutiert wurde. Ist noch nicht lange her, da hat die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages das diskutiert. Die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages mit dem schönen Namen Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, Wege zu nachhaltigen Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der sozialen Marktwirtschaft. Die haben genau dieses Wachstumsparadigma, das Bruttoinlandsprodukt, das Messen des gesellschaftlichen Wohlstandes in Frage gestellt und haben gesagt, ist das eigentlich noch der richtige Entwicklungspfad, auf dem wir uns bewegen? Immer auf mehr quantitatives Wachstum zu setzen, Wirtschaftswachstum zu setzen. Und nur mal ein Beispiel hier auch aus dem Verkehr, um zu zeigen, was das Problem ist mit dem Bruttoinlandsprodukt. Ein Verkehrsunfall schlägt positiv beim Bruttoinlandsprodukt zu Buche. Es schafft ja Arbeitsplätze. Ja? Und das und andere Beispiele machen deutlich und sind Anlass gewesen, vor wenigen Jahren der Abschlussbericht, sehr lesenswert, 2013 erschienen, können sich im Netz runterziehen, 800 Seiten. Aber sie haben dort das gesamte gesellschaftliche Spektrum von ganz links bis ganz rechts, wie mit diesem Thema umgegangen werden soll. Ganz unterschiedliche Wogen, ganz unterschiedliche Strategien, die da angesprochen werden. Das ist sehr lesenswert, wer die Zeit und die Muße dazu hat. Aber das Beispiel ist nur eins von vielen, dass man sagt, wir müssen vielleicht andere Kriterien, andere Indikatoren entwickeln, qualitative Indikatoren vielleicht, um Wohlstand, Nachhaltigkeit messen zu können und das auch verrechnen dann im Bruttoinlandsprodukt. Und dann kommen wir zu ganz anderen Ergebnissen. Sie merken, es geht nicht um die Integration von smarten Informations- und Kommunikationsnetzen mit ebenso smarten Energienetzen, mit noch smarteren Elektroautos, die sich dann noch dazu autonom bewegen. Noch vor der Beantwortung all dieser technischen, im engeren Sinne technischen Fragen, muss die Frage beantwortet werden, was bezwecken wir eigentlich damit? Was sind die Ziele? Auf welche Zukunft sind unsere Bemühungen gerichtet? Kurz, wie wollen wir leben? Dabei handelt es sich nicht um eine technische, sondern um eine politische Herausforderung. Und auch wenn das jetzt schon fast wie ein Fazit klang, nehme ich jetzt nochmal Luft, um eine kleine Perspektive zu entwickeln, in welche Richtung wir in Zukunft vielleicht stärker als in der Vergangenheit denken sollten. Im Zusammenhang mit der Entwicklung integrierter Verkehrssysteme, darum sollte es ja heute gehen, muss am Anfang geklärt werden, wer soll wen oder was, warum und wie integrieren. Die 5W der Politikwissenschaft. Wer, wen oder was, warum und wie. Am Anfang der Entwicklung integrierter Verkehrssysteme sollte daher die Frage stehen, wie wollen wir in Zukunft leben? Die direkt daran anschließende Frage lautet, was sind die gesellschaftlichen Voraussetzungen, die uns ein solches Leben ermöglichen? Welche politischen Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden, um entsprechend handlungsfähig zu sein, politisch handlungsfähig zu sein, gestalten zu können, eine nachhaltige Verkehrsentwicklung etwa gestalten zu können, integrierte Verkehrssysteme entwickeln und gestalten zu können, die das ermöglichen. Vor diesem Hintergrund können wir uns dann darüber Gedanken machen, was wir tun müssen, um die gewünschte Lebensweise zu erreichen und wie ein integriertes Verkehrssystem aussehen muss, damit es unsere zuvor politisch formulierten Ziele unterstützt. Dazu sollten wir lernen, jene Dinge wieder beim Namen zu nennen, die in letzter Zeit in Vergessenheit geraten sind, aus meiner Sicht jedenfalls, um sie öffentlich zu diskutieren. Wir müssen die Dinge wieder auf den Begriff bringen, denn Begriffe sind handlungsleitend. Die intensive Auseinandersetzung mit den Wirkmechanismen der Verkehrsentwicklung unter Bedingungen kapitalistischer Vergesellschaftung leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Wie funktioniert Verkehr im Kapitalismus? Wie wird dadurch das Verhalten jedes Einzelnen von uns beeinflusst? Welche Handlungsoptionen haben wir? Und schließlich, was hat das alles mit Ausbeutung zu tun? Vor diesem Hintergrund möchte ich abschließend einen Vorschlag für ein verkehrspolitisches Leitbild machen, das uns als Richtschnur bei der Beantwortung der hier aufgeworfenen Fragen dienen kann. Wir sollten uns an einer Vorstellung gerechter Mobilität orientieren. Dabei könnten wir anknüpfen an dem bestehenden, schon seit langem bestehenden Konzept der Daseinsvorsorge, das heute noch ganz von den olympischen Idealen des Höher, Weiter, Schneller geprägt ist, indem es allen Menschen ein Mindestmaß an Verkehr, nicht an Mobilität, sondern an Verkehr bieten will. Deswegen haben wir sowas wie Sozialtickets. Deswegen gibt es Gerichtsurteile, die Hartz-IV-Empfängern das Auto zusprechen. Hartz-IV-Empfängern darf alles genommen werden, aber nicht das Auto, so ein Gerichtsurteil. Weil man ihnen das nicht zumuten kann. Das brauchen sie, um gegebenenfalls einen Arbeitsplatz zu bekommen und zu diesem Arbeitsplatz hinzukommen. Dementsprechend bemisst sich das Mindestmaß an dem gesellschaftlich akzeptierten quantitativen Maximum. Dieses Prinzip der Daseinsvorsorge sollte meines Erachtens weiterentwickelt werden im Sinne des Nachhaltigkeitsgedankens. Die Aufgabe der öffentlichen Hand bestünde dann zukünftig darin, jeder Bürgerin und jedem Bürger im Sinne der Umweltgerechtigkeit ein Mindestmaß nachhaltiger Mobilität zu garantieren, um gesellschaftliche Teilhabe zu gewährleisten. Wir müssen dann integrierte Verkehrssysteme entwickeln, die genau das ermöglichen, gesellschaftliche Teilhabe ohne privaten Pkw. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass jene Fördertatbestände der öffentlichen Hand, die eine nicht nachhaltige Verkehrsentwicklung unterstützen und die es bis heute gibt und die auf Kosten des Gemeinwohls gehen, also ungerecht sind, dass diese Fördertatbestände ersatzlos gestrichen werden. Nur um ein Beispiel zu nennen, jährlich 5 Milliarden Euro, immerhin, das ist nicht wenig, für die Dienstwagenbesteuerung, also eine indirekte Subventionierung der deutschen Automobilindustrie, 5 Milliarden pro Jahr. Stellen wir mal vor, machen Sie mal 5 Jahre lang hintereinander die 5 Milliarden in Radinfrastruktur, dann haben wir hier holländische Verhältnisse. Das wäre mal so ein Beispiel. Da traut sich aber seit Jahrzehnten keiner ran. 60% der Premiumfahrzeuge sind Dienstwagen. Die werden nur gekauft, weil sie subventioniert werden durch diese 5 Milliarden. Die Weiterentwicklung des Konzepts der Daseinsvorsorge, so mein Vorschlag, im Sinne des Nachhaltigkeitsgedankens mit dem Ziel einer gerechten Mobilität, ist eine politische Herausforderung und bildet eine notwendige Voraussetzung für die Etablierung eines integrierten Verkehrssystems, das eine gerechte Mobilitätsentwicklung unterstützt. Vielen Dank.
Der Verkehrsplaner Professor Oliver Schwedes von der TU Berlin findet, wir machten uns zu wenig Gedanken über den Sinn von Smart Cities. Nachdem wir unseren Aufholbedarf bei diesem Thema nun gestillt haben, wer noch weiter mit uns durch die Städte fahren will, kann das schon morgen tun, wieder im Hörsaal um kurz nach 18 Uhr. Dann geht's im wahrsten Sinne rund. Bei dem Vortrag von Professor Andreas Knie habe ich mir unwillkürlich die Frage gestellt, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe, weil ich ein Auto fahre. Ich verspreche euch, die Stunde wird lustig, der Spaß am Auto bleibt einem aber auch im Halse stecken.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.